Interessiert sich Gott wirklich für mich? Stimmt das alles mit Jesus? Glaube ich genug, gerade dann, wenn es mir schlecht geht? Diese Sätze treffen wohl ins Schwarze, mitten ins dunkle Schwarz des Zweifels, der durchaus an unserem Glauben nagt, des Zweifels an Gott, des Zweifels an mir selber, des Glaubenszweifels. Spätestens da, wo wir Zweifel an Gott haben, an Jesus haben, ist damit die Frage verbunden, glaube ich noch? Es kann ja sein, dass irgendjemand, irgendeine Situation dich in solche Zweifel stürzt. Bei einer Gerichtsverhandlung fragt der Richter, erkennen Sie in dem Angeklagten den Mann, der Ihnen Ihr Auto gestohlen hat? Darauf die Erwiderung, nach der Rede des Herrn Verteidigers habe ich Zweifel, ob ich überhaupt ein Auto besessen habe. Meint es Gott wirklich gut mit mir? Lohnt es sich, dass ich Jesus folge? Woher kommen denn die Zweifel, die immer wieder mal in meinem Leben Raum greifen? Wie entstehen sie? Ich will versuchen, mit euch, liebe Geschwister, diesem wohlvertrauten und gleichzeitig doch so unheimlichen Gesellen, dem Zweifel, auf die Schliche zu kommen. Zweifel gehören zu unserem Leben, zu unserem Glaubensleben dazu. Sie kommen immer wieder, überfallen uns gleichsam. Wir wissen nicht, wo es herkommt. Das geht nicht nur uns so, sondern auch den vermeintlichen Glaubenshelden in der Bibel. Zum Beispiel Johannes dem Täufer. Schauen wir uns an, wie Jesus in einer bestimmten Situation mit ihm umgeht und wie wir davon lernen können. Matthäus 11, 2 bis 6. Die Situation ist die, Johannes sitzt im Gefängnis. Unverkennbar geht es ihm nicht gut. Er hat Fragen. Was ist aus diesem Jesus geworden? Wer ist dieser Jesus? Er hat ihn gekannt. Er hat ihn sogar getauft. Er hat Großes von ihm erwartet. Aber was ist jetzt mit Jesus? Ist er wirklich für mich da? Warum holt er mich nicht aus dem Gefängnis raus? Ist er wirklich der Retter der Welt? Fragen über Fragen. Große Fragezeichen bei Johannes dem Täufer. Er hat Zweifel. Und was macht er? Er schickt diese Fragen an Jesus. Er lässt sie ihm ausrichten über ein paar Freunde. In dem Text heißt es, da aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen, bist du, der da kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus gibt dem Johannes eine Antwort. Er lässt sie ihm ausrichten in das Gefängnis. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Also, schau mal her, Johannes. Blinde sehen. Blinde sehen. Aus Blinden werden plötzlich Sehende. Die Augen gehen auf. Und noch etwas. Lahme gehen. Wer vorher im Rollstuhl saß, ist plötzlich gut zu Fuß. Aussätzige werden rein und Taube hören. Wer ein Pfropfen im Ohr hat, ist plötzlich ganz Ohr. Und kann alles aufnehmen. Mehr noch, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Das ist die Antwort, die Jesus dem Johannes gibt. Das sind die Zeichen des Messias. Lange erwartet, lange versprochen und verheißen und jetzt treten sie ein. Dafür steht Jesus und das tut er. Er ist der Messias. Aber was bedeutet das für uns? Sind Zweifel damit ausgeschlossen? Innerer Zweifel durch äußere Umstände. Äußere Umstände machen es uns manchmal sehr schwer, Jesus zu folgen. Der Zweifel ist sozusagen die Innenseite der äußeren Widerstände. Er schleicht sich klammheimlich innerlich bei uns ein, wenn es uns äußerlich schlecht geht. Stress mit den Eltern, Angst, keinen Arbeitsplatz zu finden oder ihn zu verlieren, von einem Freund verletzt zu werden. Diese Liste kann man locker weiterschreiben. Eine Krankheit, durch die ich etwas mir Wichtiges verpasse, eine schlechte Prüfung, auf die ich mich doch so gut vorbereitet hatte. Die Frage, reicht das Geld? Und so weiter. Diese äußeren Dinge führen oftmals den unsichtbaren Gesellen Zweifel mit sich im Gepäck. Und der rückt uns dann auf die Pelle, auf den Pelz und nagt in uns. Will Gott wirklich das Beste für mich und für mein Leben? Zweifel durch Vergleichen. Aber der Zweifel findet auch noch ganz andere Wege in mein Herz, in unseren Glauben hinein. Es muss mir überhaupt nicht schlecht gehen und trotzdem wird Jesus mir fraglich. Warum? Weil ich sehe, wie es anderen Menschen ohne Jesus genauso gut oder vielleicht noch besser geht als mir. Sie sind glücklich und zufrieden und das Ganze auch ohne Gott, ohne Jesus. Oder eben mit einem anderen Gott oder einer anderen Religion. Denen geht's einfach besser. Und das gibt's doch nicht, schreist du dann vielleicht. Das darf es doch nicht geben, empörst du dich. Und der Zweifel meldet sich. Ist das vielleicht gar nicht nötig, Jesus zu folgen? Ist er vielleicht sogar ein Hindernis auf dem Weg zu größerem Glück, zu mehr Erfolg, zu mehr Geld? Hätte ich vielleicht viel mehr Spaß ohne meinen christlichen Glauben? Das sind ganz schön fiese Fragen, die richtig an die Substanz, an meine Existenz gehen, an meine Glaubenssubstanz. Und hier nagt der Zweifel besonders hartnäckig, weil er sich mit anderen gefräßigen Biestern zusammentut. Mit Neid zum Beispiel. Mit dem ich auf das schiele, was mein Nachbar hat, was mein Kollege oder sogar meine Schwester im Glauben. Und was ich selbst gerne hätte und vielleicht auch erleben würde. Oder mit der verführerischen Verlockung, die mir ins Gesicht lügt. Komm, ich habe etwas Besseres für dich. Guck doch mal, wie viel Spaß die anderen haben. Willst du das nicht auch? Und dann gibt es sicherlich auch unerklärliche Zweifel. Manchmal geht es dir richtig, richtig gut. Du hast eine gute Nacht verlebt, bist topfit, beginnst deinen Tag, indem du deine stille Zeit machst und plötzlich schießt da ein kurzer grauer Gedanke durch deinen Kopf. Was tue ich denn hier gerade eigentlich? Wozu danke ich denn Gott? Freu dich einfach am Leben und verplempere deine Zeit doch nicht mit so einer unnützen, stillen Zeit. Mit diesen religiösen Gedankenspielchen. Und mir nichts, dir nicht, völlig unerklärlich und unerwartet, wie aus dem Nichts ist er da der Zweifel. Raffiniert lenkt er dich ab. Hör mal, die Zeit kannst du doch viel besser verbringen. Mach einen schönen Spaziergang oder an die Arbeit. Was bewirkt denn so ein Gebet überhaupt? Und dann gibt sich der Zweifel plötzlich ganz fromm und geistlich. Gott freut sich, wenn du fleißig bist und die Zeit auskauft. Also los, ab an die Arbeit. Jede Menge Zweifel sind das, die sich oftmals auf unerklärliche Weise in unseren Gedanken, in unseren Gefühlen ergeben, die Raum greifen in meinem Leben, in unserem Herzen sich festbeißen und an unserem Glauben nagen. Habt ihr noch die Schlussantwort der Studienreferendarin vor Augen? Ich habe das hier nochmal eingeblendet. Zweifel sind auch immer eine Einladung, Jesus noch einmal neu kennenzulernen, tiefer kennenzulernen. Dahinter steht ja, der Zweifel zeigt ja letztendlich, was mein Glaube wert ist und wie tief gegründet ich im Herrn bin. Thema der Predigt soll sein heute, Jesus trotzdem folgen, auch wenn der Zweifel nagt. Jesus trotzdem folgen, auch wenn der Zweifel nagt. 4 Punkte, nicht 3, wie üblich, sondern 4 Punkte heute. Erster Punkt, finde ich unheimlich gut. Zweifeln erlaubt. Wenn man mal von der Herkunft sich Zweifel anschaut, kommt das vom althochdeutschen Zwiefall. Falten, daher zwiefältig, zwiespältig. Zweifel spaltet unser Inneres. Er führt dazu, dass wir gespalten sind zwischen Gewissheit und Ungewissheit, zwischen Glauben und Unglauben. Ich bin überzeugt, dass jeder Christ Zweifel kennt. So wie ich das eben entfaltet habe, die Fragen, die durchaus in mir als Nachfolger Jesu hochkommen. Ich bin inzwischen sehr skeptisch, wenn ich Christen begegne, die so tun, als wären sie geistliche Überflieger und hätten mit Zweifel überhaupt nichts zu tun. Das gibt es in meinem Leben nicht. Nicht, dass ihr mich falsch versteht. Ich freue mich wirklich über jeden, der ungetrübte Glaubensgewissheit hat. Aber mein Eindruck ist, manchmal sind das auch sehr oberflächliche Menschen, die noch nie wirklich Schweres erlebt haben, dass ihr Glauben erschüttert hat und die deshalb auch nicht nachvollziehen können, wenn andere Christen mit nagendem Zweifel zu tun haben. Johannes der Täufer, das war einer, der mit diesem Nagetier namens Zweifel schwer zu kämpfen hatte. Das mag manchen verwundern, denn dieser Johannes der Täufer war ja nicht irgendwie ein No-Name. Das war ja jemand, ein Glaubensheld, einer der wichtigsten Figuren des Neuen Testaments. Wenn einer fromm war, dann er. Wenn einer mit der festen Überzeugung, ja nahezu radikal seinen Glauben lebte und im Auftrag Gottes vertrat, dann doch Johannes der Täufer. Er rief doch seine Zeitgenossen zur Umkehr, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das sind doch seine Worte. Johannes, das war einer der wichtigsten Mitarbeiter im Reiche Gottes. Er war der Wegbereiter für Jesus. Johannes hat ihn, Jesus, angekündigt und auf ihn hingewiesen. Er wusste doch genau, wer dieser Jesus war. Er hatte ihn getauft. Er hatte die Stimme Gottes gehört. Dies ist mein lieber Sohn, an welchen ich mich wohlgefallen habe. Johannes wusste also, wer Jesus ist. Und er wusste auch, wozu er gekommen ist. Er war es doch. Er hatte doch mit dem Finger auf ihn gezeigt, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Und Jesus sagt von ihm, einige Verse weiter, nach unserem Text, den wir vorhin gelesen haben, Matthäus 11, Vers 11, wahrlich, ich sage euch, sagt Jesus, unter den von Frauen Geborenen ist kein Größerer aufgestanden als Johannes der Täufer. Originalton Jesus. Und ausgerechnet dieser Mann Gottes bekommt Zweifel. Tut mir unheimlich gut, ich weiß nicht, wie es euch geht. So ein großer Glaubensmann, der fängt an zu zweifeln. Wie kann das sein? Ich glaube einfach, dass die Bibel hier ehrlich ist. Die hätte es ja verschweigen können. Nein, aber sie tut das. Und auch andere große Männer, wie Hiob, Jeremia, wie Petrus, wie David, auch die hatten in ihrem Leben Zweifel. Die Bibel berichtet darüber. Es gibt nicht nur Hochzeiten, sondern es gibt auch Tiefpunkte in unserem Leben. Das ist einfach so. Wir Menschen sind nicht Schaufensterfiguren, sondern wir sind Menschen. Und das finde ich unheimlich ermutigend. Johannes sitzt fest. Nicht nur im Gefängnis, sondern vor allem innerlich. Wie ist das eigentlich bei uns? Vielleicht geht es uns ja auch nicht so viel anders. Wir haben den Eindruck, vielleicht in der momentanen Situation, irgendwie sitze ich fest. Ich komme irgendwie nicht weiter. Es bewegt sich nichts mehr. Weder innerlich noch äußerlich. Vielleicht bis hin zu der Frage, bringt es das wirklich mit Jesus? Bringt dieser Jesus tatsächlich Gott erfahrbar nah in meinem Leben, in meiner Gemeinde? Bringt er wirklich Veränderung? Bringt dieser Jesus wirklich Rettung? Heil? Gottes Herrschaft bei uns und bei den Menschen um uns herum? Oder bleibt letztlich doch alles nur beim Alten? Jesus folgen, trotzdem, trotz Enttäuschung, dass alles so anders läuft, dass alles als erwartet, als erhofft. Jesum trotzdem folgen, auch wenn der Zweifel nagt. Wer das erlebt, dem geht das an die Substanz. Dieser Mensch wird dann in den Grundfesten seiner Existenz wirklich erschüttert. Du bist existenziell betroffen. Wenn du das kennst, heiße ich dich willkommen im Club der Zweifelnden. Du bist in bester Gesellschaft. Ging anderen Menschen auch so. Zwei Beispiele. Mutter Teresa. Ihre persönlichen Aufzeichnungen zeigen, dass diese Frau, die für viele ein leuchtendes Vorbild des Glaubens war, zeitweise starke Glaubenszweifel hatte. Sie empfand religiöse Dunkelheit, die Nacht der Abwesenheit Gottes. So schrieb sie damals an ihren Beichtvater, Zitat, dieses furchtbare Gefühl der Verlorenheit, diese unbeschreibliche Dunkelheit, die Einsamkeit, der Platz Gottes in meiner Seele ist leer. In mir ist kein Gott, er will mich nicht. Zitat Ende. Oder ein Martin Luther kannte die nagenden Attacken des Zweifels. Dieser Glaubensheld mit seinem »Hier stehe ich nun und kann nicht anders«. Er kannte auch den abgrundtiefen Zweifel. Also wie gesagt, willkommen im Club der Zweifelnden. Die Frage ist wichtig, wo sitzen wir im Gefängnis unserer Fragen, Enttäuschungen, Zweifel fest? Vielleicht hast du dich schon lange dagegen gewehrt. Ich darf das als Christ nicht. Ich darf nicht zweifeln. Ich muss glauben. Und letztlich wird es schön dann unter den Teppich gekehrt. Johannes der Täufer gesteht sich den Zweifel ein. Er gesteht ein, dass der Zweifel an ihm nagt. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger erster Schritt. Wir merken, liebe Geschwister, es gibt den Glauben nicht ohne Zweifel. Wenn der Zweifel nichts hat, woran er nagen kann, dann verhungert er. Darum ist der Glaube für ihn ein gefundenes Fressen. Zweifeln ist gut, hören wir. Hinterfragen ist ein Zeichen dafür, dass du nachdenkst. Skepsis ist wichtig, um sich eine eigene feste Meinung zu bilden. Für den Bereich der Wissenschaft mag das richtig und gut sein. Aber dieses kritische Hinterfragen, gerade in Bezug auf geistliches Leben, ist problematisch. Da ist das ständige Zweifeln nicht mehr gut, das ständige Hinterfragen, sondern es zermürbt das Herz und führt in Verzweiflung und Verunsicherung. Geistlich gesehen kann man Glauben und Zweifeln nicht voneinander trennen. Leider. Solange wir in einer gefallenen Welt leben, werden wir unser Vertrauen auf Jesus wohl nur um den Preis der Anfechtung haben. Aber das heißt überhaupt nicht, dass Glauben und Zweifel Brüder sind. Sie können es nicht sein, denn sie haben nicht den gleichen Vater. Der Glaube an Jesus hat einen Vater, der sich in Gott konzentriert, fokussiert. Der Zweifel kommt vom Vater der Lügen, vom Widersacher, der ständig unser Vertrauen auf Gott madig machen will und Gottes Wort ins Zwielicht zu stellen versucht. Der Zweifel ist nicht der Bruder des Glaubens, sondern eher ein Parasit. Wir dürfen nichts an ihm schönreden. So normal und so unvermeidbar ist, so hässlich und zerstörerisch kann er sein. Johannes und seine Jünger machten sich ihre Zweifel und Fragen bewusst. Und sie kommen damit raus. Sie bleiben nicht beim Zweifel stehen, sie werden nicht ärgerlich und geben auch nicht resigniert auf, Klammer auf, wie wir vielleicht, Klammer zu. Nein, sie schaffen ihrem Zweifel, ihren Fragen Luft. Die Jünger Johannes machen es uns vor, wie man es macht. Sie nennen die Fragen, die ihnen unter den Nagel brennt, und bringen sie zu Jesus. Jesus, wir haben da ein Problem. Wie ist das? Bist du es, auf den wir warten? Bist du es wirklich? Wir kommen hier nicht klar. Warum ist unser Meister, der Johannes, im Gefängnis? Bist du es wirklich? Was passiert, wenn wir unsere Zweifel runterschlucken, sie eben nicht artikulieren und zur Diskussion stellen, dann graben sich diese Zweifel ganz tief in uns fest. Für manchen wird es dann der Weg in die Depression oder dass man der Gemeinde den Rücken kehrt. Es hat ja doch keinen Wert. Und am Ende wird es der Weg in die Verzweiflung. Also, wichtig ist mir, Zweifeln ist erlaubt. Ganz wichtig, Zweifeln ist erlaubt. Jesus trotzdem folgen, auch wenn der Zweifel nagt, Zweifeln erlaubt, Zweitens, Zweifel an der richtigen Adresse loswerden. Zweifel an der richtigen Adresse loswerden. Kann es sein, dass wir uns gegenseitig vielleicht etwas vorspielen? Wir versuchen, eine fromme Fassade aufrechtzuerhalten, aber das Glaubensgebäude, das sich dahinter versteckt, ist brüchig und marode. Wir sind leider auch unter Christen nicht ehrlich zu uns selbst und vor anderen. Ich denke, das müssen wir uns eingestehen. Wir kennen den Zweifel in uns, aber wir gestehen ihn uns nicht ein, geschweige denn, dass wir ihn vor anderen zugeben. Doch der Zweifel muss raus. Er muss ausgesprochen werden. Und das tut Johannes der Täufer. Johannes verdrängt seinen Zweifel nicht, sondern stellt sich ihm. Er hält mit seinem Zweifel nicht hinter dem Berg, sondern spricht offen aus, was ihn bewegt. Er steht dazu und fragt Jesus: Bist du es, der da kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Das ist der erste Schritt, den wir zu tun haben. Die Redewendung, man muss sich etwas von der Seele reden, ist nicht umsonst sprichwörtlich geworden. Und das gilt auch hier, dass wir unseren Zweifel von der Seele reden. Stark ist nicht, der so tut, als ob er keinen Zweifel kennen würde. Stark ist vielmehr der, der zu seinem Zweifel steht und ihn ausspricht. Treffen sich zwei Frauen, meint die eine: Frau Ida, Sie haben wirklich viele Glaubenszweifel. Haben Sie denn mit unserem Pfarrer gesprochen? Nein, meint die Angesprochene. Die Zweifel kamen ganz von allein. Hilfreich ist auch das Gebot, bei dem wir Gott unsere Fragen, unsere Zweifel sagen und ihm unsere Not klagen können. Ich finde das so toll. Ich darf Gott dann einfach auch sagen, ich finde die Situation, in der ich jetzt bin, problematisch. Ich sage jetzt extra nicht das Wort mit SCH. Ich finde das nicht gut. Das macht mir Probleme. Ich darf das Gott einfach sagen. Und ich finde das so toll. Deswegen die Frage, kommen wir wirklich in unserer Not vor Gott? Na, wir haben das eben in der Lesung gehört. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Ne? Telefonnummer Gottes, 5015. Das ist ein Angebot. Ich finde das toll. Deswegen, sprich die Zweifel einfach aus vor Gott, vor Jesus. Es ist eine Einladung. Und ich habe den Eindruck, wir haben es einfach verlernt. Dieses Schreien um Hilfe. Wenn man dann jemand fragt, wie geht's dir? Ach, ich kann nicht klagen. Ja, und das ist schon sprichwörtlich zu nehmen, wörtlich zu nehmen. Klagen. Wir haben das Klagen verloren. Wir können es nicht mehr. In der Bibel werden uns zwei Beispiele genannt. Die Psalmbeter, das sind Menschen, die haben die Not rausgeschrien. Haben das Gott gesagt. Zum Beispiel in Psalm 69, die Verse 2 und 3. Da sagt der Beter: Gott, hilf mir, denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. Ich versinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist. Ich bin in tiefe Wasser geraten und die Flut will mich ersäufen. Die machen es mir vor, wie es geht. Das ist Klage, aber zugleich auch Bitte im Vertrauen und in der Erwartung, dass Gott hört und eingreifen kann. Oder zweites Beispiel aus dem Neuen Testament. Petrus, der aus dem Boot steigt, aber dann angesichts der hohen Wellen Angst, Panik bekommt und zu sinken beginnt. Und dann tut er das einzig Richtige. Er schreit zu Jesus: Herr, hilf mir! Und sein Schrei bleibt nicht ungehört. In diesem Moment darf er es erleben, wie Jesus seine Hand ausstreckt und ihn festhält. Der Theologe und Seelsorger Helmut Hacke spricht in diesem Zusammenhang von der Bewegung des Sich-Verlassens und sagt treffend: Wer sich auf Gott verlässt, der verlässt sich selbst. Ganz entscheidend. Wer sich auf Gott verlässt, der verlässt sich selbst. Der angefochtene Glaube lernt, das loszulassen, was ein unangefochtener Glaube gern festhalten möchte. Die Illusion, aus sich selbst leben zu können. Zweifel und Anfechtungen sind Zerreißproben, in denen sich der Glaube bewähren muss. Sie zerstören falsche Selbstsicherheit und bringen uns dazu, uns ganz und gar auf Gott zu verlassen. Und das tut unserem Glauben gut, dass wir uns nicht an unseren Gefühlen oder unserem Erleben festmachen, sondern an der Treue unseres Herrn. Johannes bricht aus. Er geht in die Offensive. Ausbrechen natürlich nur im übertragenen Sinn. Er konnte nicht aus dem Knast ausbrechen. Aber gedanklich bricht er aus, geht in die Offensive. Er verdrängt diese Gedanken nicht. Er verbietet sie nicht. Er grübelt nicht länger weiter. Er lenkt sich auch nicht ab mit, übertragen auf heute, Fernsehen, Hobbys oder Arbeitswut. Er resigniert nicht, weil er in seiner Situation mit seinen Möglichkeiten nichts machen kann. Nein, er schickt seine Jünger. Er selber kann ja nicht. Er schickt seine Jünger. Das heißt, er wendet sich direkt an Jesus: Bist du es? Ich weiß es einfach nicht mehr. Hilf mir doch in meiner Situation. Er äußert seinen Zweifel und klagt Jesus seine Not. Also, Johannes macht das einzig Richtige. Er bleibt nicht allein mit seinen Fragen. Er tut nicht so, als ob. Er verdrängt nicht. Johannes geht nicht zur Tagesordnung über, sondern zu Jesus. Denn Johannes will Gewissheit. Wo werden wir unsere Zweifel und Fragen los? Lassen wir es zu, dass sie sich immer tiefer in unsere Seele graben, unser Denken bestimmen? Oder können wir sie an einer guten Stelle abladen? Werden wir unsere Zweifel los im Gebet, im Gespräch mit anderen, die sie dann vor Gott bringen? Jesus trotzdem folgen, auch wenn der Zweifel nagt. Ein dritter Punkt: Zweifel, Doppelpunkt, Gottes Wort hilft. Jesus lässt sich mit den Jüngern des Johannes, die zu ihm kommen, nicht auf theologische Diskussionen ein. Und Jesus sagt auch nicht: Sag mal, was ist denn mit Johannes los? Hat er etwa seinen Glauben verloren? Macht er jetzt etwas schlapp? Das darf doch wohl nicht wahr sein, dass er auf einmal so übel drauf ist. All das sagt Jesus nicht. Jesus sagt den Jüngern: Berichtet dem Johannes das, was ihr hier gesehen und gehört habt. Seht es mit euren eigenen Augen, hört es mit euren Ohren, redet mit den Leuten, fasst es an. Und daran war dann kein Zweifel. Blinde sehen und Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium verkündet. Das sind alles Zeichen des Messias. Und diese Stelle ist ein Zitat, das, was Jesus hier sagt, Zitat aus Jesaja 29, 35 und 61. Jesus weist also Johannes auf das geschriebene Wort hin. Und der Johannes kannte diese Stelle mit Sicherheit. Das heißt, es war ihm letztendlich, das war die Antwort, mit der Johannes leben konnte. Und ich kann mir auch gut vorstellen, da er die Schriften gut kannte, dass das ihm dann tatsächlich zur Hilfe geworden ist. Gerade wenn unsere Gefühle ganz unten sind, ist es ganz wichtig, dass wir uns auf das verlassen, was wir schwarz auf weiß haben. Was ist das? Das Wort Gottes. Gefühle sind problematisch. Die Worte Gottes, die bleiben. Das ist eine Sicherheit, die wir haben. Die Bibel ist nicht abhängig von Gefühlen. Gottes Wort ändert sich nicht. Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Sie bleiben gültig für immer und ewig. Der Jeremia hat auch sehr oft solche Tiefpunkte erlebt. Und er schreibt in Jeremia 15, Vers 16, dein Wort ward meine Speise, so oft ich es empfing. Und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Das heißt also, das war übrigens Jeremia 15, Vers 16, dein Wort, Herr, gibt meinem Glauben Nahrung. Stärkt ihn. Dein Wort kann mir helfen, die Unruhe und die Ungewissheit meines Herzens zu überwinden und meinen Zweifel zu besiegen. Also, Jesus sagt letztendlich, wenn ich das jetzt versuche zu übertragen, Johannes, sieh doch, wie sich in meinem Tun und Wirken Gottes Wort erfüllt. Und daran kannst du erkennen, wer ich bin. Das kann dir neu die Gewissheit schenken, dass ich der Christus, der Sohn Gottes bin. Und dass ich auch für dich gekommen bin zu deinem Heil. Dietrich Bonhoeffer sagt, Geschwister sind an dieser Stelle so wichtig, weil der Christus im Bruder, in der Schwester so oft stärker ist als der Christus und sein Wort in mir. Ich lasse das mal noch eine Zeit stehen, weil da muss man einfach noch mal nachdenken. Also, von den Taten her soll man auf den Täter schließen. Und dabei wird deutlich, Jesus handelt wirklich in der Vollmacht Gottes. Das sind die Kennzeichen der Gottesherrschaft. Das ist die DNA des Retters Gottes. Und wenn du gerade merkst, dass der Zweifel an dir nagt, dann geh zu Jesus. Was wir brauchen, ist eine Begegnung mit ihm, seinen Zuspruch. Es geht ja nicht nur um ein paar Vernunftgründe, es geht um innere Gewissheit. Und wenn du in einem inneren Gefängnis sitzt und nicht loskommst, bitte andere für dich zu Jesus zu gehen. Der Glaube ist also keine nebulöse Sache, der sich mit hohen theologischen Sachverhalten befasst, sondern der Glaube ist real, erlebbar und will in unserem Alltag immer wieder greifbar werden, erlebbar. Und noch ein vierter Punkt. Jesus trotzdem folgen, auch wenn der Zweifel nagt, und die Moral von der Geschichte, Mensch, ärgere dich nicht. Und selig ist, heißt es in Matthäus 11, Vers 6, wer sich nicht an mir ärgert. Ärgern wir uns manchmal an Jesus, wenn es nicht so läuft, nicht so funktioniert, wie wir es uns vorstellen? Denn wenn wir zu Jesus kommen, dann haben wir eine genaue Vorstellung, wie er gefälligst, ich übertreibe das jetzt bewusst, auf unsere Bitte reagiert, auf unsere Not reagiert. Du musst das so und so und so und so machen. Und wenn das nicht so und so und so läuft, wie wir das wollen, also, wir haben bestimmte Vorstellungen, bestimmte Erwartungen. Und wenn die nicht erfüllt werden, dann haben wir ein Problem. Selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. So ärgerlich ist diese simple Antwort. Aber so sehr wollte Jesus auch den Johannes auf das Wesentliche hinweisen. Nämlich seinen Glauben an ihn nicht zu verlieren. Bleib dran, auch wenn du es nicht verstehst. Bleib dran, wenn das Wasser dir bis zum Hals steht. Bleib dran, wenn du kein kein Licht am Ende des Tunnels siehst. Bleib dran. Ärger entsteht, wenn wir in unseren Rechten und Gefühlen verletzt worden sind. Wenn wir plötzlich im Gefängnis sitzen, wenn wir nicht mehr weiter wissen, wenn es scheinbar keinen Ausweg gibt. Ärger wächst verständlich dort, wo uns wirklich Unrecht geschehen ist. Er wächst auch da, wo wir uns nur noch auf uns selbst zentrieren, um uns selber kreisen, wo wir vielleicht auf Rache aus sind. Nur der Ärger ist wie ein Giftgas. Dieses Nervengift beginnt uns langsam zu lähmen. Es verstopft die Leitung zum Heiligen Geist. Es gibt nur ein Gegenmittel. Sich demütigen. Kapitulieren vor Gott, dem Allmächtigen. Herr, dein Wille geschehe, hat Jesus gebetet. Du bist der Chef. Ich verstehe nicht alles, aber du wirst es richtig machen. Du wirst es gut machen. Insofern ist Demut der Schlüssel, um Ärger loszuwerden. Selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Das sagt Jesus auch uns. Selig ist, wer trotz allem, was er nicht versteht, an mir festhält und mir vertraut. Selig ist, wer trotz enttäuschter Erwartung an mir festhält. Selig ist, wer an mich glaubt, auch wenn ich nicht so eingreife wie erwartet. Selig ist, wer trotz schweren Wegen, an denen sich nichts ändert, bei mir bleibt. Selig ist, wer mir folgt, auch wenn meine Macht ihm verborgen ist. Schließen möchte ich mit einem Ausspruch von Professor Dr. Hans-Joachim Eckstein. Er sagt: Unsere Zuversicht gründet nicht darin, dass wir Christus ergriffen haben, sondern darin, dass er uns ergriffen hat, damit wir nun unsererseits nach ihm greifen und uns an ihn halten können. Doch was uns dann in Zeiten des Zweifels und der Gefahr wirklich und zuverlässig hält, ist allemal sein Griff. Also, was uns hält, ist sein Griff. Amen.